Schön, hier zu sein. Genau, los geht's. So, jetzt bin ich auch vorbereitet. Manches trifft einen ja ein bisschen unvorbereitet. Genau, was mich zum Beispiel unvorbereitet trifft, ist, dass nächste Woche schon Weihnachten ist. Nächste Woche ist schon Weihnachten und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin noch gar nicht vorbereitet. Also jetzt beginnt es bei mir so langsam, aber sicher, dass es sich nach Weihnachten anfühlt. Und dann merke ich, oh, es ist bald schon wieder vorbei. Jetzt gerade erst ist unser Wohnzimmer geschmückt und bald ist es schon wieder vorbei. Ja, manchmal ist es so, dass Dinge auf einen schneller zukommen, als man denkt. Mir geht es zumindest so. Und eine Story habe ich zum Beispiel vom vergangenen Freitag mitgebracht. Und zwar habe ich am vergangenen Freitag unbedingt gewollt, diese Cap zur Jugend zu tragen. Warum? Ich habe sie im Urlaub gekauft. Ich fand sie ziemlich cool. Und ich bin durch meine Wohnung gelaufen, habe mich schon angezogen, schon ready gemacht. Und das, was ich machen wollte, ist einfach auf den Schrank greifen, wo meine Cap immer liegt, wo alle meine Caps liegen. Und ich fasse auf meinen Schrank und nichts ist da. Mein Opa hätte gesagt, ich fasse hin und da ist nichts. Also was mache ich? Ich rufe, Katharina, hast du meine Cap gesehen? Und sie ruft, nein! Ich habe schon meine Schuhe an, meine Jacke zugezogen. Die Zeit drängt, also was mache ich? Ich sage, ich will diese Cap tragen. Ich mache mich auf den Weg in die Stube. Ich schaue auf die Couch, ich schaue hinter die Couch, ich schaue unter die Couch. Und sie ist nicht da, richtig. Okay, gut. Ich denke mir, vielleicht im Schlafzimmer auf dem Boden, keine Ahnung, vielleicht habe ich es gestern Abend hingewettert. Lauf ins Schlafzimmer, guck auf den Boden und da ist sie. Auch nicht. Ah, ich denke in meine Sporttasche, weil ich auf Reisen war die letzte Woche. Ich gucke in die Sporttasche, wühle darin rum und da ist sie. Da ist sie auch nicht. Ich habe sie nicht gefunden, denn sie war gut versteckt. Sie war sehr gut versteckt. Und weil ich keine Zeit habe zum Weitersuchen, muss ich eine sehr traurige Entscheidung treffen. Ich muss eine Mütze aufsetzen. Okay, das war die gewünschte Reaktion, die ich mir von euch gewünscht habe. Und kennt ihr vielleicht auch diese Situationen, ihr wollt schon los und dann ganz, ganz schnell merkt ihr, oh, da ist noch eine Sache, die will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt mitnehmen. Und dann geht ihr auf die Suche und die Zeit drängt und ihr könnt sie nicht finden. Kennt jemand das hier im Raum? Ich habe gehört, mit Kindern wird das schlimmer. Stimmt das an die Eltern? Okay, nein. Ich höre von Britta nein. Okay. Ich höre, es sind geteilte Meinungen. Ich habe auch ein Ja gehört. Aber diese Geschichte ist zum Glück noch nicht vorbei. Denn ich komme abends nach Hause und ich will mich in mein Bett legen. Und ich finde sie auf einmal unter dem Kopfkissen von meiner Frau. Katharina, willst du mir irgendwas durch die Blume sagen? Müssen wir später nochmal reden darüber? Nein, ich glaube, es ist mir einfach passiert, keine Ahnung, wie auch immer das geschehen ist. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil wir manche versteckten Dinge in unserem Leben verpassen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, wirklich danach zu suchen. Und darum geht es in unserer Predigtreihe. Ihr kennt sie alle schon, wir haben in den letzten Wochen gehört, versteckte Weihnachten. Versteckte Weihnachten. Wir steuern vielleicht in der kürzesten Weihnachtszeit aller Zeiten mit Lichtgeschwindigkeit auf Heiligabend zu. Und was wir als Gemeinde machen wollen, ist, wir wollen trotzdem uns die versteckten Geschichten innerhalb der Weihnachtsgeschichte anschauen, weil wir glauben, dass es wertvoll ist zu betrachten, was Gott mit Menschen tut. Wir glauben, dass es sich lohnt, Gott auch in der stressigen Zeit Platz einzuräumen. Wir glauben, dass Gott Menschen begegnen will, wenn sie vor ihm ruhig werden. Wir glauben, dass Gott uns manche Geschenke machen will, die wir aber verpassen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, sie wirklich zu suchen. Und darum soll es heute gehen. Und deswegen machen wir das jetzt. Und ich starte einfach mal mit Gebet. Und dann geht es weiter. Herr Jesus, ich bete dafür, dass wir genau in dieser stressigen, schnellen Weihnachtszeit nicht verpassen, was du für uns vorbereitet hast. Wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir dich erwarten können. Und wir danken dir dafür, dass du heute noch sprichst und ein Interesse an uns hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es sind ein paar Leute da, die sind dabei. Das ist gut, das ist gut. Und ich habe mir gedacht, was passt besser als eine kleine Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten, presented by Heiko Klostermann. Wenn du magst, schlag gerne deine Bibel auf, Lukas 1, Vers 26 bis 38. Wenn du deine Bibel nicht dabei hast, ich habe euch was mitgebracht.
Okay, und für diejenigen, die nicht so gut lesen können, werde ich das jetzt vortragen. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel.
Vielen Dank. Das hat der Hammer gemacht, oder? Das ist ein kleiner Applaus wert, oder? Ja, das ist gut, das ist gut. Ganz kurz zu Beginn möchte ich erstmal einen Elefanten, der vielleicht riesig groß für dich ist, aus dem Raum räumen. Und zwar ist dieser Elefant folgender: Vielleicht sitzt du hier, bist mitgebracht von einem Freund, einer Freundin, das allererste Mal, oder vielleicht bist du schon ein paar Mal hier und du fragst dich jetzt folgende Frage: Meint ihr das ernst? Meint ihr das ernst, dass ihr es im Gottesdienst vorliest? Das ist doch ein Märchen, eine nette Weihnachtsgeschichte, aber Jungfrauengeburt, come on. Ich dachte, ich bin unter vernünftigen Menschen hier. Vielleicht bist du hier und stellst dir diese Frage, vielleicht nicht ganz so extrem, wie ich sie gestellt habe, aber vielleicht ist es das, was dich bewegt. Und ich möchte dir zwei kurze Argumente geben, warum ich an diese Geschichte glaube. Okay? Das erste Argument, was ich dir sagen will, ist: Die Leute damals waren nicht dumm. Die Leute damals waren nicht dumm. Wir als aufgeklärte Europäer im 21. Jahrhundert sagen: Hey, diese Geschichte ist doch absolut abgefahren. Das ist absolut unmöglich. Glaube ich nicht. Und manchmal haben wir so dieses Attitude, sagt man im Englischen, die Leute damals als naiv und dumm darzustellen. Ich glaube aber, dass selbst die Leute in der Antike wussten, dass es für eine Schwangerschaft einen Mann und eine Frau braucht. Okay, das war nichts Neues für die. Wahrscheinlich wussten die sogar besser Bescheid als wir, weil die hatten viel mehr Kinder. Und die Sache mit Mann und Frau war damals wahrscheinlich auch klarer an der einen oder anderen Stelle. Das zweite Argument, weshalb ich glaube, dass das ein verlässlicher Text ist, ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Text verfälscht wurde. Er ist geschrieben von Lukas, einem Arzt oder einem Mediziner in irgendeiner Art und Weise. Und er stellt gleich am Anfang seines Briefes fest, dass er dieses Buch geschrieben hat auf Basis von vielen Zeugen und Berichten, die er gehört hat. Er schreibt, ich habe sorgfältig recherchiert. Jetzt ist es ja so, dass heutzutage dann gesagt wird, ja, vielleicht war das damals gut recherchiert, aber im Laufe der Zeit hat sich der Text geändert, weil die frühe Kirche, die hat irgendwie gefallen, das ein bisschen größer darzustellen. Dagegen habe ich Folgendes zu sagen. Es gab zu allen Zeiten Menschen, denen der Glaube wichtig war. Und auch in der frühen Antike, in der frühen Kirche gab es immer Menschen, die Einfluss hatten, die Gemeinden geleitet haben, die vielleicht ganze Gemeindeverbünde geleitet haben, denen es wichtig war, das zu erhalten, was ihnen vorher überliefert wurde. Diese Leute nennt man Kirchenväter. Die haben wichtige Schriften rausgegeben. Und so auch folgender. Irenäus hat Folgendes geschrieben, im Jahr zwischen 135 und im Jahr 200. Er schreibt Folgendes. Kennen Sie nicht in Immanuel, damit ist Jesus gemeint, aus der Jungfrau, so berauben Sie sich des Geschenkes, welches das ewige Leben ist, und empfangen nicht das Wort der Unverweslichkeit. Richtig große Geschütze, die dieser Typ im zweiten Jahrhundert auffährt. Warum? Das ganze Buch heißt Gegen die Häresien, Teil 3. Also zu allen Zeiten wurde um den Glauben gekämpft. Und schon im zweiten Jahrhundert haben Leute angefangen zu sagen, naja, ich weiß nicht, mit der Jungfrauengeburt und so weiter. Und die Kirche hat von jeher schon im zweiten Jahrhundert damit angefangen zu sagen, nein, 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 nein. Es bleibt so, wie es von Anfang an geschrieben wurde. Wir verändern das hier nicht. Okay. Zwei schnelle Argumente, weshalb ich glaube, der Text ist verlässlich. Aber was sagt der Text? Und da will ich jetzt mit dir reinspringen. Einfach um ein paar Leute vorher abzuholen, habe ich das jetzt gesagt. Wir lesen einen Text über eine junge Frau, vermutlich 15 Jahre, nicht älter, genannt Maria. Und sie wohnt in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Dorf, genannt Nazareth. Vielleicht sowas wie Uetze. Hier in Deutschland. Manche kennen es, keiner war da. Da hat sie auch gelebt. Und ich stelle mir vor, wie wäre das heute? Vielleicht wäre sie so, dass sie zu Hause sitzen würde und gerade TikTok scrollen würde, die neuesten Tänze sich angucken würde. Und ich weiß, einige Leute sitzen hier im Raum und würden sagen, das würde sie nicht. Dann hätte der Herr den Engel nicht geschickt. Okay? Wir wissen aber nicht, was sie gemacht hat. Wir wissen nur, der Engel kam zu Maria. Das ist folgende Ausgangsposition. Und weshalb wir uns heute damit beschäftigen, ist, dass Maria etwas total Spannendes, eine total spannende Person ist. Sie ist eine sehr, sehr wichtige Person in der Weihnachtsgeschichte, eine sehr, sehr wichtige Person auch in der Geschichte. Und wir können hier beobachten, und deswegen schauen wir uns das an, den Glaubensweg eines Menschen. Weil sie ist dabei, als Jesus geboren wird, und sie ist auch dabei, als er wieder aufersteht. Also schauen wir uns heute mal ein bisschen an, was war denn eigentlich mit dieser Maria? Gleichzeitig wollen wir es auch nicht überbetonen. Es gibt ja manche Leute, die das überbetonen, die dann Maria sonst wo heben. Und das war schon zur Zeit Jesu so. Da war Jesus unterwegs in dem Land Israel und tut Wunder, predigt wie der Hammer, Prophetie, hoch 100, Menschen werden gesund, keine Ahnung. Es ist absolut abgefahren und auf einmal ruft jemand aus der Menge, gesegnet ist die Frau, die dich geboren hat. Ich habe es jetzt ein bisschen modern ausgedrückt. Also wenn ihr wörtlich reinschaut, steht das noch ein bisschen ausführlicher drin. Gesegnet ist die Frau, die dich geboren hat. Und Jesus antwortet, ja, gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und darauf hören. Okay? Also Jesus relativiert das. Aber wir wollen uns anschauen, diese faszinierende Frau des Glaubens heute. Wir wollen gucken, was Maria ausmacht in ihrem Glauben. Und dafür habe ich drei Stationen euch mitgebracht. Die dürft ihr gerne anwerfen. Drei Stationen. Die erste ist, ich staune ungläubig. Das zweite ist, ich nehme es einfach an. Und die dritte Station ist, mein Herz wird entfacht. Folgende Situation. Der Engel Gabriel kommt rein. Und das Erste, was er macht, ist, er ermutigt sie. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Er kommt und sagt, hey, Gott ist mit dir. Du bist gesegnet. Und sie ist schon darüber echt erstaunt. Viele Leute haben ja Angst vor dem Engeln. Und sie ist auch erschrocken und erstaunt. Und dann packt der Engel aus und sagt, was ist jetzt wirklich Phase? Was hat Gott mit deinem Leben vor? Und ihre erste Antwort ist folgende. Das gibt's doch nicht. Wie soll das gehen? Ich hatte doch noch nie in meinem Leben Sex. Diese Antwort von Maria macht mir Hoffnung, weil es mir zeigt, es ist normal, sich zu wundern. Es ist normal, sich Dinge zu fragen, wenn Gott mit einem redet, weil es den Verstand sprengt. Weil Gott größer ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Wenn Gott nur das tun würde, was wir uns vorstellen können, dann wäre es wirklich ein kleiner Gott. Aber Gott sprengt ihr Denken. Und es ist erstmal okay, sich zu wundern, solange wir nicht das Reden Gottes in unserem Leben einfach vom Tisch wischen, als das ist mir zu extrem, das ist mir zu unbequem, das ist mir nicht schön genug. Sondern wir dürfen, auch wenn wir verwundert sind, wenn wir vielleicht überfordert sind mit Dingen, wir dürfen mit Gott im Gespräch bleiben. Ich meine, Gott hätte es ja auch so machen können, dass er sagt, Gabriel, wenn die sagt, geht nicht, dann flatter ab. Aber so hatte Gott das nicht gemacht, sondern Gott hat seinen Engel gesandt und der Engel geht ins Gespräch mit Maria. Es ist okay, Fragen zu haben, wenn Gott zu dir redet. Der zweite Punkt ist, ich nehme es einfach an. Maria fragt ja nach, das ist ja das Gute. Sie sagt, hey, wie soll das denn geschehen? Ich kann es mir nicht erklären. Und der Engel beginnt das Ganze ein bisschen ausführlicher auszuleuchten, ihr ein bisschen mehr zu erklären. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hat am Ende noch nicht alles verstanden. Sie hat es noch nicht, glaube ich, alles geblickt. Und die Wahrheit ist, wir müssen auch nicht immer alles verstehen, wenn Gott zu uns redet. Das Entscheidende ist, was sie dann macht. Der zweite Schritt ist, sie entschließt sich zu sagen, was du sagst, geschehe. Lukas 1, Vers 38. Maria entschließt sich, Gott zu glauben, in der Form, wie die Bibel Glauben beschreibt. Nämlich durch das Wort Vertrauen. Ich habe euch mal eine kurze Definition mitgebracht. Keine Sorge, ihr müsst das nicht alles lesen. Es gibt im Neuen Testament ein Wort, was am allermeisten für Glauben benutzt wird, und das heißt Pistis. Und Pistis ist ein Wort für Vertrauen. Emotional, aber es hat auch eine Facette von intellektuell Vertrauen. Es gehört beides zusammen. Und genau das tut sie hier an der Stelle. Sie vertraut Gott. Pistis. Und dann sagt sie was ganz Interessantes. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Ich will dir nochmal mitgeben, was das zweite Wort für Glauben ist, was in der Bibel sehr, sehr viel benutzt wird. Und zwar im Alten Testament. Es wird euch bekannt vorkommen, es heißt Amen. Sag mal Amen. Wie klingt das? Wie Amen, oder? Und das ist die gleiche Wurzel wie Amen. Und es bedeutet auch so viel wie Vertrauen, aber es bedeutet, sich festzumachen. Wie ein Bergsteiger, der einen Berg erklimmt und sich festmacht mit seinem Karabinerhaken. Richtig fest, also nicht so wie hier, macht sie richtig fest und vertraut in diesen Haken, dass er ihn am Berg hält. Amen. Gott fordert uns heraus, uns festzumachen in ihm. Und das ist auch, was sie tut. Ist sie begeistert von dem Plan Gottes für ihr Leben? Wissen wir nicht. War das ein gutes Gefühl, was er zu ihr gesagt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, für sie war das nicht unbedingt im ersten Moment ein gutes Gefühl, weil wie jeder Mensch wird Maria Träume gehabt haben. Als der Engel sagt, du wirst schwanger werden, und zwar nicht von Josef, sind Träume wie Schäume. Vielleicht hatte sie den Traum, Josef zu heiraten, ein Haus zu bauen, drei Kinder zu haben, alles safe zu haben. Aber jetzt kommt Gott in ihr Leben und scheint alles zu zerstören. Er will, dass sie schwanger wird, bevor sie verheiratet ist, nicht durch einen One-Night-Stand oder eine Affäre, sondern etwas Übernatürliches soll in ihr passieren. Und was bedeutet das für sie? Sie bricht ein No-Go in ihrer Kultur. Ein No-Go. So, sie ist schwanger, stellt sie sich vor und was ist mit Josef? Josef weiß wahrscheinlich nichts davon. Wie ist das, wenn sie zu ihm kommt und sagt, ja, das Kind ist vom Heiligen Geist. Und Josef sagt sich, ah, wenn das so ist, na, dann ist ja alles in Ordnung. Ist ja nicht so, dass das jeden Tag stattfindet, sondern was hier passiert ist, dass sie vielleicht ihren Mann verliert und dann bekommt sie dieses Kind und es ist ein uneheliches Kind und es kann sogar dafür zu führen in der Kultur, dass sie gesteinigt, also mit Steinen beworfen wird, bis sie tot ist. Also es scheint so, als wäre das gar nicht so eine nice Idee. Die zweite Variante ist, sie und Josef heiraten, aber ich habe ja gesagt, die Leute damals waren auch nicht dumm, die können auch rechnen. Okay? Das heißt, sie wird, auch wenn sie heiraten und Jesus von Josef angenommen wird, wird sie immer das leichte Mädchen bleiben, was zu haben war vor ihrer Hochzeit. Und Jesus wird immer der Bastard sein. Für sie ist es ein Social Downgrade. Und ich finde das gar keine leichte Idee, dazu Ja zu sagen. Ein Leben in Schande in ihrer Kultur. Auf einmal ist die Weihnachtsgeschichte gar nicht mehr so romantisch, ne? Auf einmal ändert sich einiges. Aber was Maria wirklich ausgezeichnet macht oder was sie auszeichnet, ist, dass sie trotz Ängsten und Bedenken an Gott festhält, Gott vertraut. Und das ist ehrlich gesagt genau das, wozu Gott uns auch herausfordert. Hey, der christliche Glaube ist nicht das beste Preis-Leistungs-Angebot für spirituelle Erfahrungen, sondern es ist ein Vertrauen, ein Abhängigsein, eine Bindung zu einer Person, zu einem Gott. Und in dieser Bindung ist die Hierarchie nicht verhandelbar. Maria macht klar und ihr ist klar, ich bin die Dienerin des Herrn. Für mich ist das schon manchmal herausfordernd, dieser Gedanke. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber auf die Spitze getrieben bedeutet der christliche Glauben Folgendes, dass du ein Ja zu folgenden zwei Fragen finden musst. Die erste Frage ist, wirst du alles tun, was die Bibel von dir verlangt, egal ob es dir passt oder nicht? Die zweite Frage ist, wirst du Gott vertrauen, egal was er für dein Leben vorgesehen hat, egal ob du es verstehst oder nicht? Maria steht vor dem Engel und sie kann nur Ja oder Nein sagen. Sehr herausfordernde Situation. Und das Coole ist ja, dass Gott geduldig mit uns ist und dass wir auch im Glauben wachsen dürfen und dass wir uns immer mehr in diese Richtung bewegen. Aber beim christlichen Glauben ist die Richtung klar. Dazu sollten wir ein Ja finden. Dazu sollten wir ein Ja finden. Ich frage mich, wie hat sie dazu ein Ja gefunden? Da taucht jemand auf einmal und stellt sie vor diese Auswahl. Und wie hat sie dazu ein Ja gefunden? Das Interessante, ich glaube, ein Teil der Antwort liegt auf jeden Fall in der Größe Gottes. Und da sind die Juden sehr, sehr gut aufgestellt. Die wissen, wie groß Gott ist. Und ich habe dir aber einfach mal, weil es mich auch so berührt hat, eine Illustration mitgebracht. Stell dir vor, die Distanz zwischen der Sonne und der Erde wäre dieses Blättchen. Das ist ein bisschen dicker als das. Ein DIN A4-Blatt aus dem Drucker, deswegen ist es nicht ganz so genau. Aber nehmen wir mal an, das ist die Distanz zwischen der Sonne und der Erde. 150 Millionen Kilometer. Dann ist die Distanz, ich lege den Zettel mal hier hin, ihr seht ihn, manche von euch zumindest, also man kann ihn kaum erkennen von dieser Seite, dann ist die Distanz von der Erde zum nächsten Stern 20 Meter hoch. Ein Papierstapel mit 20 Metern. Ich gebe dir noch einen Fakt. Es gibt im Universum vermutlich mehr Galaxien als Sandkörner an Stränden auf der Erde. Das ist meine gewagte Aussage. Als ich im Urlaub war, sind Paul und Milan zur NASA gefahren und Katharina und ich zum Strand. Ich kann wirklich mit dem Weltraum wenig anfangen, aber mit Stränden kann ich viel anfangen, okay? Und an dem Strand, an dem wir waren, da waren wirklich, wirklich undenkbar viele Sandkörner. Und es gibt mehr Galaxien als Sandkörner. Gut, wenn wir jetzt der Bibel Glauben schenken, zum Beispiel was in Hebräer 1, Vers 3 steht, ist, dass Jesus das ganze Universum durch sein Wort zusammenhält. Das ist der Gott, von dem wir reden. Das ist der Gott, von dem wir reden. Und glaubst du, dass dieser Gott sich mit einer Assistenzstelle in deinem Leben zufrieden gibt? Es nötig hat. Manchmal denkt man ja, Gott hat es nötig. Ich glaube tatsächlich, das hat er nicht. Und ich glaube, das hat Maria auch verstanden. Es geht dann mit ihm gehen oder nicht mit ihm gehen. Und ich will so reagieren wie Maria. Ich will so reagieren wie Maria, voll Glauben und Gott glauben. Aber die Wahrheit ist, Glaube ist nicht sicher. Glaube ist nicht sicher. Manchmal wünschen wir uns ja, dass unser Glaube nur so groß ist, dass alle unsere Entscheidungen sicher sind. Aber ich glaube, beim Glauben ist es so wie bei der Liebe. Als ich Katharina um ein erstes Date gebeten habe, ich habe sie ins Pheno eingeladen, wir waren immer noch nicht im Pheno, aber es hat ja auch so geklappt. Da war ich ganz kaufmännisch unterwegs, ich habe Risiken abgewogen, ich habe schon mal vorgefühlt und so weiter. Und ich war mir am Ende so bei 80% sicher. Aber ich war immer noch nervös, als ich sie gefragt habe. Da sind ja immer noch diese 20%. Und so ist es im Glauben auch immer. Es gibt immer eine Unsicherheit. Wird Gott mich wirklich auffangen? Wird Gott mich wirklich erhören? Wird Gott wirklich für mich sein? Das Gute ist, die Antwort steht fest. Ja, Gott ist für dich. Gott fängt dich auf. Gott liebt dich. Gott ist auf der Suche nach dir. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ist das eine gute Nachricht? Sehr gut. Ich finde es auch. Und Gott fordert uns heraus, diesen Schritt des Glaubens, diesen Schritt in die Unsicherheit, auf ihn zuzugehen. Jetzt sind wir Menschen, und ich vermute, du tickst ein bisschen ähnlich wie ich. Ich finde immer sehr gute Ausreden, warum es für die Leute damals, die all die krassen Sachen gemacht haben, so viel einfacher war zu glauben, als für mich heute. Wenn ich jetzt an Maria denke, denke ich, das ist ja doch ganz klar, dass sie das macht. Ist gar keine Frage. Dabei stehen wir heute in einer viel, viel besseren Position als damals. Wenn du Christ bist, hast du bestimmt schon mal folgende Zusage von Jesus selber gehört, der sagt, hey, euer guter Vater im Himmel wird euch versorgen. Wenn schon eure Väter auf dieser Erde euch versorgen werden, wie viel besser wird es der gute Vater im Himmel tun? Mit allem, was wir brauchen. Gut, Maria ist 15 Jahre alt. Jesus hat das später gesagt. Maria, anders als wir, war in diesem Land, was deutlich ärmer war, in der gesellschaftlichen Ordnung nicht wirklich weit oben. Ihr Vater war wahrscheinlich gerade gestorben und sie war schon nicht gesellschaftlich wirklich on top. Und diese Herausforderung, auf blinden Glauben, weil Gott es ihr gesagt hat, einen sozialen Abstieg hinzunehmen, die ist wirklich gewaltig. Aber wir haben die Zusage, dass Gott uns nicht verlässt. Ich glaube, wir glauben oft eine Lüge, ich muss bereit sein. Dabei ist die Wahrheit, eigentlich bin ich schon bereit, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Und Gott nutzt die Krisen und Herausforderungen meines Lebens, um mich zu läutern, um mich näher zu ihm zu führen, um mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt und für mich ist, wie sehr er mich tragen will. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir können zurückschauen auf das, was Gott für uns getan hat. Hey, Maria opferte viel und sie wusste nicht, dass Jesus noch so viel mehr für sie opfern würde. Maria wusste nicht, was Jesus für sie tun würde. Maria stieg sozial ab in dem Glauben an Gott. Aber Jesus stieg maximal ab von dem Thron der Herrlichkeit in eine Krippe in einem unbedeutenden Dorf. Irgendwo im Nirgendwo. Und da blieb er nicht, sondern er ließ sich ans Kreuz nageln, den grausamsten Verrätertod, den es überhaupt gab in der damaligen Zeit. Er starb, wohl wissend, dass er alles ändern konnte. Wie tief ist er hinabgestiegen? Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, musst du dir jetzt mal klar machen, dass wir diese Zusage haben. So sehr hat Gott mich geliebt, die Welt geliebt. Das ist die gute Botschaft. Hey, wir dürfen wissen, wir sind geliebt, weil Gott den Thron der Herrlichkeit verlassen hat, um den Tod der Schande zu sterben. Und wir müssen nicht mal einfach nur glauben, dass Gott einfach das gemacht hat und wir haben keine Beweise dafür, sondern er stand am dritten Tag auf von den Toten. Eine Sache, über die heute immer noch diskutiert wird. Wenn es so klar wäre, dass er es nicht getan hat, dann würde es dieses Christentum gar nicht mehr geben. Aber die Wahrheit ist, Menschen können, wollen das nicht glauben, dass Gott uns so sehr geliebt hat und dass wir eigentlich so arm dran sind. Ich glaube, wir müssen es uns manchmal mehr selber bringen. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er selber kam. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er sich eine ganze Nacht hat foltern lassen. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er mich gesucht hat, als ich in der größten Dunkelheit und im Sumpf gesteckt habe. So sehr hat Gott mich geliebt. Und das sollte uns doch mutig machen, oder? Diesem Gott zu vertrauen. Mein dritter und letzter Punkt ist folgender. Das Herz von Maria wird erfasst. Und das ist eine total ermutigende Botschaft. Denn Maria tut es im Glauben, dass Gott es schon machen wird. Und der Engel gibt ihr einfach so ein kleines, ich sag mal so ein kleines Takeaway und sagt, hey, übrigens, deine Cousine ist auch schwanger. Die wusste das ja nicht. Und geh da doch mal hin. Also so eine implizite Aufforderung. Das macht dann Maria auch. Und sie wandert dorthin. Und was Gott noch tut für sie ist, in dem Moment, wo sie durch die Türschwelle tritt und sagt, hallo, fängt Elisabeth an, über sie zu prophezeien und sagt, du bist die Mutter des Messias. Gott wird durch dieses Kind großartige Dinge tun. Gott ist am Wirken. Und das ist doch ermutigend, oder? An diesen Gott glauben wir, der Maria an dieser Stelle aufbaut. Und es ermutigt uns auch, dass Gott uns genauso sieht. Hey Gott, sucht nach dir und nach mir. Weil er Mensch wurde auf eine unmögliche Art und Weise, durch eine Jungfrau geboren, dadurch 100% Gott und 100% Mensch. So konnte Gott in diese Welt kommen, durch eine Unmöglichkeit. Und als Maria das checkt, passiert Folgendes. Ihr Herz wird erfasst und sie jubelt Folgendes. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Was sie damit meint, ist nicht 50% Geist, 50% Seele. Die freuen sich jetzt, sondern was sie meint ist 100% meines Wesens, meines Willens, meiner Emotionen, meines Denkens lobt Gott, weil er so gut zu mir war. Und ich glaube in dem Moment, und das deutet sie in Vers 55 auch an, checkt sie die größte Sache nach Gottes Rettung für uns, dass Gott mit ihr Geschichte schreibt. Ich glaube in dem Moment checkt sie, ich weiß nicht, ob sie sich an diese Stelle erinnert, dass nicht Lukas sich ausgedacht hat, dass Jesus durch eine Jungfrau geboren wurde, sondern dass Gott es sich ausgedacht hat und 700 Jahre vorher ein Typ durch dasselbe Land zog, nicht wissend, was abgeht und folgende Prophetie sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und sie checkt, wow, Gott, das machst du gerade mit mir? Mit mir? Mit mir? Mit so einer normalen Person wie mit mir? Und dann erinnert sie sich an die Prophetie, die Abraham, ihrem großen Vorfahren, den sie alle gefeiert haben, gegeben wurde, ist, ich werde mein Volk, deine Nachkommen, nicht verlassen, sondern ich werde bei ihnen sein. Und das passiert durch den Messias, der Menschen rettet. Hey, sie begreift, dass sie Teil des Planes Gottes ist, weil sie ihm folgt. Und das ist krass. Und das Erstaunliche ist, wenn du das merkst, dann erfasst das den ganzen Menschen. Vielleicht bist du hier und du merkst, da ist eine Blockade in einem dieser Bereiche. Ich will einfach für dich schnell beten, aber wenn du merkst, da brauche ich einen Durchbruch in meinem Willen, in meinen Emotionen, in meinem Denken, dann möchte ich dich einladen, nachher zum Gebetsteam zu kommen und dafür zu beten. Denn das ist auch Gottes Werk an uns. Und das Gute ist, wenn du dazu schon bewegt bist, dann ist es schon Gott am Wirken in dir. Wie Hammer. Und ich bete jetzt einfach für Durchbrüche. Herr Jesus, ich bete dafür für diese Woche, dass du dich Menschen zeigst, Herr. Und ich bete dafür, dass du kommst und wirklich auch so Blockaden in uns löst, Herr, in unserem Glauben, Dinge, die uns zurückhalten. Und dass wir erleben deine Freiheit und deine Freude wieder und wieder. In deinem Namen. Amen. Hey, Maria ist erstaunt. Und ehrlich gesagt, sollten wir auch so erstaunt sein. Wenn ich darüber nachdenke, was Gott tut und immer wieder tut durch normale Menschen wie mich, dann merke ich, dass mein Beschweren über, ich habe ja so viel zu tun, ist das alles anstrengend, kippt zu folgendem Gedanken. Meine Freunde, ich darf ihnen von Jesus erzählen? Es gibt 80 Millionen andere. Die Kinderkirche in der Ekklesia, die nächste Generation von Männern und Frauen Christi, ich darf sie prägen? Ich? Es gibt 80 Millionen andere. Kleingruppen. Ich darf Menschen begleiten in ihrem Weg, sie ermutigen, sie lieben, für sie beten, sie ermahnen, ihnen helfen, Glauben zu fassen. Ich? Es gibt 80 Millionen andere. Und nicht nur 80 Millionen, dass ich jetzt und hier leben darf. Das ist ein Geschenk Gottes. Und das sollte doch unser Denken verändern, oder? Ich möchte noch einen Bibelvers vorlesen, der letzte für heute. Der steht in Kolosser 1, 26 bis 27. Da steht Folgendes. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Noch ein bisschen verständlicher übersetzt. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist, für uns. Und das Geheimnis ist, Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Dass wir jetzt und hier leben dürfen und wissen dürfen, dass Jesus uns liebt und uns freigekauft hat. Dass wir hier in die Gemeinde gehen dürfen seit einem Jahr, 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren. Das sollte uns freuen. Das sollte uns dankbar machen, denn Gott hat es uns geschenkt. Und das Coole ist, es muss nicht nur bei denen bleiben, die es jetzt glauben. Sondern du hast von diesem Geheimnis jetzt auch erfahren, dass Gott dich liebt. Wenn du vielleicht Gott noch nicht kennst, dann will ich dich kurz noch hineinführen. Denn Gott will was mit dir zu tun haben. Und er will durch Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, in deinem Leben sein. Viele Menschen wollten diese Nachricht hören. Der Hebräerbrief schreibt darüber. All diese Glaubenshelden, die haben sich gefreut auf diesen Tag und sich das herbeigewünscht, aber wir dürfen es hören. Weil Gott einen Weg gemacht hat, deswegen feiern wir Weihnachten. Gott kam in diese Welt und wir dürfen mit Glauben auf ihn reagieren. Wir alle sind seine verlorenen Geschöpfe, aber wir alle haben das Potenzial, Kinder Gottes zu sein. Eines liebenden Vaters, der keine Verfehlungen hat. Hey, wir alle leben weg und lebten weggewendet von Gott, aber es gibt eine Möglichkeit, zu ihm zurückzukehren, weil Gott jeden Einzelnen von uns liebt. Deswegen sandte er Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Erde und dieser lebte ein perfektes Leben und er starb am Kreuz als Opfer für deine und meine Verfehlung, damit du es wie einen Sündenbock auf ihn schieben kannst. Und dieser Jesus bietet uns an, unsere Lasten, unsere Fehler gegenüber Gott und anderen Menschen auf sich zu nehmen, wenn wir ihn um Entschuldigung bitten, wenn wir ein neues Leben mit Gott beginnen, ihm vertrauen, ihm unser Leben geben, dann passiert genau das. Jesus in uns, eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, eine Wohnung als Teil der Familie Gottes. Als ich es vorbereitet habe, bin ich von Folgendem bewegt worden. Mein Wunsch ist, dass jeder von uns heute die Möglichkeit hat, einen Schritt im Glauben zu gehen. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich habe das erste Mal diese Botschaft irgendwie gehört und es bewegt mich, aber ich staune und ich bin noch nicht so richtig, es fehlt mir noch was. Dann will ich dich ermutigen, die Botschaft von Jesus nicht vom Tisch zu wischen, sondern anzufangen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Vielleicht bist du hier und hast diese Botschaft schon mehrfach gehört und du merkst, du hast ein inneres Drängen. Irgendwie, ich habe das mit dem Kopf verstanden, aber ich habe diesen Schritt des Glaubens noch nicht gemacht. Ich will dir heute die Möglichkeit geben, Teil der Familie Gottes zu werden. Gott dein Leben hinzugeben, weil Glaube etwas Persönliches ist. Es ist nichts, was deine Eltern machen können. Es ist nichts, was deine Freunde für dich machen können. Es ist etwas Persönliches für dich, auf den Ruf Gottes zu antworten. Und wir lassen alle unsere Augen auf. Und ich will dich herausfordern, zu sagen, wenn du sagst, ja, das will ich. Ich will Teil der Familie Gottes werden. Ich will Jesus als meinen Herrn annehmen. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Und wir werden uns so feiern und freuen, weil wir alle waren mal an dem Punkt, wo wir genau das gemacht haben. Es ist nicht ein Outing, sondern es ist ein Eintritt in die Familie. Ist da jemand, der es heute festmachen will? Ich gebe dem Ganzen nochmal Zeit, ich zähle nochmal bis drei. Von drei runter. Manchmal traut man sich ja nicht so. Ich gebe dem einfach mal jetzt eine Deadline. 3, 2, 1. Okay. Du kannst jederzeit das tun, auch im Kirchencafé mit irgendjemandem, der hier ist, ganz persönlich. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und du hast Gott schon mal dein Leben gegeben, aber nicht ganz. Da ist noch dieser eine Bereich oder ein, zwei Bereiche, die du Gott noch nicht gegeben hast. Aber heute ist der Tag, wo du merkst, Gott fordert dich eigentlich heraus. Zu sagen, ich will alles. Das ist der Deal. Alles für alles. Du bekommst alles für alles. Eine Herausforderung, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Und auch da kannst du gleich während des Worship-Songs einfach zum Gebetsteam kommen und für dich beten lassen, Dinge ablegen und Schritte auf Gott zuzugehen. Und das Letzte, was mir so klar auf dem Herzen war, gilt für alle die von uns, die sich fragen, was ist denn mein persönlicher Maria-Moment? Wo hat Gott mich denn so herausgefordert? Kann es sein, dass Gott dich schon ganz lange herausgefordert hat, einen Maria-Moment, eine Maria-Entscheidung zu treffen, Gott zu vertrauen? Und zwar vor 2000 Jahren auf einem Berg, vor 11 Leuten, die das aufgeschrieben haben. Und dieser Maria-Moment war folgender. Geh hinaus in alle Welt, predige das Evangelium, heil die Kranken, treib Dämonen aus. Und du sitzt hier und denkst dir so, Gott, wie, ich bin ein schwacher Mensch. Vielleicht geht's dir wie mir. Kann es sein, dass er sogar schon ausführlicher geworden ist, dieser Gott? In demselben Gespräch? Geht nach Jerusalem. Dort wird der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Gott lässt dich nicht leer zurück, nicht als schwache Menschen, sondern er will dir die Kraft des Heiligen Geistes geben, genau das zu tun, diesen Auftrag. Und ich will dich herausfordern, heute diesen Schritt vor Gott wieder zu tun. Ich will das wirklich dich herausfordern. Ich hatte das so auf dem Herzen, zu sagen, hey, vielleicht sind da Leute, die merken in meinem Umfeld, hey, es bedeutet wieder, Menschen für Jesus zu gewinnen, mit Menschen unterwegs zu sein, ihnen zu zeigen, was es bedeutet, Glauben zu leben. Und ich möchte dich herausfordern, genau das zu tun. Jetzt gleich in der Gebetszeit einen bewussten Schritt im Glauben zu gehen, zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen da drin. Schenk du mir deine gute Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kommt nämlich der dritte Schritt Wir wünschen uns so oft den dritten Schritt, dass unser ganzes Herz erfasst wird von voll Glauben und voll Begeisterung für Gott. Aber das Wahre ist, dass wir in diesem Gehen genau das erfahren werden. Also ich erlebe das in den Momenten, wo ich wirklich treu bin und genau das tue, wie ich auf einmal das erlebe. Wenn ich Worship leite und hinterher mitbekomme, dass Gott zu Menschen geredet hat, dann denke ich mir, Gott, durch mich? Es gibt 80 Millionen bessere Worship-Leiter auf diesem Planeten. Warum? Weil Gott es will. Weil Gott Geschichte durch dich schreiben will, in deinem Umfeld. Hey, das Worship-Team kann gerne nach vorne kommen. Und ich will dich herausfordern, diese Schritte im Glauben zu gehen. Die ich jetzt gesagt habe. Geh zum Gebetsteam. Lass für dich beten. Vielleicht bete mit deinem Nachbarn. Lass dir die Hände auflegen. Oder einfach so nebeneinander. Ich will dich ermutigen, heute einen Schritt im Glauben zu gehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute gesprochen hast. Und ich bete dafür, dass du das festmachst in unseren Herzen. Herr, dass wir deine Stimme hören und wirklich Schritte im Glauben, im Vertrauen gehen, uns festmachen in dir. Keine Kompromisse machen, sondern sagen, Gott, ja, ich bin mit dir unterwegs. Amen.